Marke und Robe. So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Marke und Robe. Heute ohne Marke und nur mit Robe, weil die Marke auf Verbrecherjagd ist und in der nächsten Folge wieder zu uns stoßen wird. Dafür bin ich heute nicht ganz alleine, sondern ich sitze hier heute mit einem ganz besonderen Gesprächspartner, den euch vorzustellen, ich mich wirklich freue. Das ist der Martin Kramer. Also Martin Kramer ist ein Theologe, sagt Wikipedia, geboren am 16. Februar 1933 in Berlin-Mahlsdorf, Kindheit in Berlin-Mahlsdorf, dann Studium der Theologie in Halle-Wittenberg und dann ab 1962 als Pfarrer ordiniert, zunächst als Vikar in Halle und dann als Pfarrer in Magdeburg. Und was das ganz Besondere am Lebenslauf von Herrn Kramer ist, ist die Tatsache, dass er von 1980 bis 1990, also zu einer ganz interessanten und spannenden Zeit, Konsistorialpräsident der evangelischen Kirche Mitteldeutschlands war. Also wirklich hier über diese Zeit aus eigener Erfahrung berichten kann. Herzlich willkommen, Herr Kramer. Guten Tag.
Damals noch nicht Mitteldeutschland, sondern Kirchenprovinz Sachsen. Die evangelische Kirche in Mitteldeutschland gibt es erst seit 2009. Und in der evangelischen Kirche innerhalb der DDR gab es zwei Konsistorialpräsidenten. Manfred Stolpe war der andere.
Alle Achtung. Den kennen Sie natürlich gut.
Mit dem habe ich seit 1969 vielfältig zusammengearbeitet. Wir waren beide Mitglieder der Konferenz der Kirchenleitungen und ich denke, man kann sagen, sowohl Stolpe vor allem als auch ich haben zu den 20 Leuten gehört, die die evangelische Kirche in der Zeit der DDR, besonders in ihrer zweiten Hälfte, versucht haben, durch die Wirren und Gefahren zu steuern.
Das war aufregend, kann ich mir vorstellen.
Man hatte immer wieder sich zu bemühen, wie kann hier das Zeugnis der Kirche deutlich gemacht werden und wie kann man sich davor schützen, von den staatlichen Erwartungen benutzt zu werden. Es gab also vielfältige Versuche, sich in die Gefühlswelt der Leute einzubeziehen. Ich hatte also mehrfach Angebote, Urlaub zu machen in besonderen staatlich geleiteten Heimen. Und dann habe ich meistens gesagt, wissen Sie, wenn ich während der Dienstmonate immer mit kirchlichen Leuten zusammen bin, dann will ich das im Urlaub nicht auch noch machen.
Das riecht dann so nach Arbeit, ja, der Urlaub.
Ja.
Also Urlaub haben Sie ganz normal gemacht.
Urlaub habe ich normal gemacht, teilweise in kirchlichen Heimen, aber auch privat ganz einfach. Das Schwierige in der damaligen Zeit war, dass man sich natürlich bei allen Entscheidungen dessen klar sein musste, die Familie ist mit betroffen. Als es darum ging, ob meine Tochter auf die erweiterte Oberschule kommt, kam der Referent für Kirchenfragen beim Rat des Bezirkes Magdeburg und sagte, soll ich Ihnen schon vorrangig sagen, wie hier entschieden worden ist? Darauf habe ich ihm gesagt, ich lege keinen Wert auf vorrangige Beteiligung. Wenn ich das erfahre, reicht das immer noch.
Und wie war die Entscheidung?
Sie durfte auf die erweiterte Oberschule, das war ja die staatliche Linie, ja. Den verantwortlicheren Kirchenfunktionären werden die Kinder auf die Oberschule gelassen, den einfachen Pfarrern weniger. Auch war das Bestreben hier nach Möglichkeit eine Desolidarisierung zu erreichen. Aber ich hatte die Aufgabe, mich für die Kirche verantwortlich zu benehmen und so musste ich auch mit den entsprechenden staatlichen Vertretern Fühlung aufnehmen. Um nur ein Beispiel zu sagen, wenn dann etwa in Naumburg von der kirchlichen Hochschule wieder jemand von der Staatssicherheit von der Straße weggefangen wurde, dann konnte ich in Halle bei der Bezirksbehörde der Staatssicherheit anrufen und fragen, was ist denn hier eigentlich los? Wenn man sich in den Gesprächskontakten begeben hatte, das war ja auch das Problem von meinem Freund Manfred Stolpe, dann konnte man auch erwarten, behandelt zu werden. Und so habe ich versucht, an dieser Stelle den Gesprächskontakt nicht abreißen zu lassen. Im Gegensatz zu Manfred Stolpe bin ich freilich von der Situation ausgegangen, wenn die Staatssicherheit selber etwas wollte, dann musste sie kommen. Und der Oberstleutnant von 204 Bezirksbehörde Magdeburg, der meldete sich dann an und ich sage, gut, der kam in mein Dienstzimmer, wir redeten miteinander. Und wenn er weg war, dann sagte ich dem Bischof, meinem Chef, der Bursche war wieder da und ich habe mit ihm geredet.
Also man kannte seine Pappenheimer so ein bisschen, ja?
Ja. Er hat dann zum Beispiel versucht, gegen Hans-Jochen Schieche oder Giselher Quast mich einzusetzen und zu sagen, ich müsste dafür sorgen, dass diese Burschen sich nicht so renitent betrügen. Ich habe immer gesagt, ich werde mich danach erkundigen und keine Zusagen gemacht. Ich denke, man kann, wenn man solche Gespräche führt, natürlich nicht als ein völlig unbeschädigter Mensch davonkommen, aber man kann versuchen, sich morgens immer noch im Spiegel anzusehen. Ich habe, das hat mir zum Beispiel Markus Meckel zum Vorwurf gemacht, in der aufregenden Zeit 1989 im Herbst Wert darauf gelegt zu sagen, die Kirche muss neutral bleiben und Gemeindehäuser sind eigentlich nicht Versammlungsorte für neu zu gründende Parteien. Also habe ich gesagt, Sozialdemokratische Partei in den von mir verantworteten Räumen nicht. Kollegen haben anders entschieden und gesagt, ihr könnt gerne zu uns kommen.
Das ist ja immer auch so ein bisschen so eine Gratwanderung, ja, wenn man so immer mit der dunklen Seite zu tun hat, dass man nicht darüber gezogen wird, dass man immer noch seinen aufrechten Gang behält.
Ja,
ich denke, da muss man jeden Tag neu sich einnorden, seinen moralischen Kompass justieren.
Ich meine, Sie sehen ja, wie kompliziert das ist. Ich hatte während der ersten 9 Jahre meiner Arbeit im evangelischen Konsistorium keinen persönlichen Telefonanschluss in der Wohnung. Wenn ich also auch privat telefonieren wollte, etwa an Feiertagen, dann musste ich in mein Amt. Erst kurz vor Ende der DDR kriegte ich dann einen Telefonanschluss, wobei man eigentlich sich sagt, warum gibt es den nicht? Es ließe sich doch viel besser mithören. Aber das waren nun Entscheidungen auf der anderen Seite, die ich nicht zu beeinflussen hatte und von der ich nur ausgehen musste, so ist es eben.
Vielleicht war es einfacher, den Anschluss im Amt zu verwanzen, als den zu Hause.
Ja, der war ganz sicher verwanzt.
Ja.
Ich wusste, weil mir das jemand gesagt hatte, dass in dem Haus der Augenklinik, also in der Nähe am Dom, das Haus, was da so auf der Mauer steht, da waren im Dachgeschoss 2 Räume, die wurden morgens um 7 besetzt und abends um 17 Uhr geräumt. Und was die Leute machten, das wussten die Leute aus der Augenklinik nicht. Aber ich wusste das. Da stand dann nämlich das Richtmikrofon für das Konsistorium.
Aha.
Und ich habe manche Gespräche im Konsistorium mit Zetteln geführt, dass wir also uns gegenseitig Zettel zuschoben, auf denen stand, was wir uns sagen wollten. In der Mitte der großen Aschenbecher, da wurden die Zettel gleich verbrannt. Das war die eine Form. Oder man sagte, wenn man sich wirklich unterhalten will, dann muss man nachmittags auf der Hegelstraße spazieren gehen. Also wir wussten, dass wir angehört werden. Und ich weiß es noch von einer anderen Geschichte. 1976 im November haben wir im Gemeindehaus der Altstadtgemeinde unsere Synodaltagung gehabt. Und das war die Tagung nach der Verbrennung von Oskar Brüsewitz, also sehr brisant. Da habe ich dann als amtierender Präses gesagt, wir sind in einer geschlossenen Sitzung. Das heißt, die Mikrofone, für die wir die Verantwortung haben, sind abgeschaltet. Das bedeutet aber nicht, dass jeder reden kann, wie er denkt, dass ihm der Schnabel gewachsen ist, sondern was wir sagen, müssen wir verantworten vor Gott und den Menschen und das in dieser Reihenfolge. Und genau diese Worte habe ich nachher schriftlich in den MFS-Akten gesehen. Das Zentrale Hygieneinstitut war ja nebenan und da standen dann nämlich die Richtmikrofone, von denen man ausgehen konnte. Wir haben zwar das Maß der instrumentellen Überwachung ausdrücklich überschätzt und das Maß der persönlichen Unterwanderung durch IM in unserer Mitte unterschätzt. Das hat sich hinterher herausgestellt, aber es hat natürlich eben diese instrumentelle Überwachung gewesen. Eine schöne Geschichte gab es da auch mal mit der Post. Wir kriegten unsere Post im Schließfach und eines Tages waren da zwei Pakete mit einer Kordel von Briefen zusammengetan. Ich habe also mir das haben sie mir gezeigt. Wir sagten, guck mal, ob die aus derselben Gegend sind. Die kamen aus aller Herren Länder. Das heißt, schloss ich, die sind also untersucht worden und dann zusammengefasst an die Post zurückgeliefert. Und sie haben vergessen, die Kordel abzumachen. Daraufhin habe ich an die Post einen Brief geschrieben. Wir hätten dieses gekriegt und ich wüsste gerne, ob die Kordel Posteigentum sei, das zurückgeben müsste.
Und was war die Antwort?
Keine, die Antwort war wie immer, keinesfalls schriftlich, sondern kommen Sie mal zum Gespräch vorbei.
Haben Sie Ihre Stasi-Akte nach der Wende gelesen?
Ich habe sie gesehen. Sie war aber verhältnismäßig dünn. Sie war nämlich schon geflattert. Also von der Studentengemeinde, von den 9 Jahren, war kein einziges Blatt mehr da. Obwohl gerade aus der Studentengemeinde einer von den Studenten gekommen ist und gesagt hat, ich habe über sie Berichte geschrieben.
Das ist bestimmt auch spannend.
Das ist also vernichtet gewesen.
Das ist auch spannend zu sehen, wer dann... Ja, ehrlich,
also es ist immer spannend. Ich meine, ich habe eine Reihe von Leuten genannt gekriegt. Bei manchen wunderte es mich nicht. Bei manchen, kann vorkommen. Und bei manchen wunderte es mich tatsächlich auch. Aber ich hätte natürlich gerne noch mehr Akten gelesen. Aber es war das, was laufend war, wurde ja sehr schnell geschreddert. Und das, was archiviert war, war teilweise eben voll erhalten, wobei ich sagen muss, sie haben sauber berichtet, was da berichtet war. Das stimmte tatsächlich alles so. Und sie hatten ihre besondere Psychologie. Also der operative Vorgang, in dem ich in den 80er Jahren am Anfang bearbeitet worden bin, der hatte den Decknamen Pedant, was ja nicht falsch ist. Aber ich habe eben in Magdeburg sozusagen gleichzeitig Karriere gemacht, als ich 1970 in dem Evangelischen Kirchenbund in Berlin mehrere Verantwortlichkeiten übertragen bekam, habe ich auch einen Oberleutnant aus der Abteilung 204 kennengelernt, den Herrn Groch, und wir sind sozusagen 20 Jahre in Magdeburg nebeneinander aufgestiegen. Ich kam dann ins Konsistorium, er war zum Schluss Oberstleutnant und Leiter der Abteilung 204 in der Bezirksbehörde Magdeburg.
Die waren für Sie zuständig, oder?
Die war zuständig für Kirche, Opposition und all solche Dinge.
Aber offiziell, soweit ich mich erinnere, hatte doch die DDR Religionsfreiheit.
Das war natürlich so.
Laut
und das war eben auch merkwürdig. In den ersten Jahren galten ausführliche Verfassungsbestimmungen. Die waren im Wesentlichen aus der Weimarer Reichsverfassung übernommen in die DDR-Verfassung. Aber man hielt sich einfach nicht dran. Und 1958 gab es mit den kirchlichen Vertretern eine lange Diskussion, ob die staatlichen Stellen der DDR sich nicht des Verfassungsbruchs schuldig gemacht hatten. Erstaunlicherweise war die Gangart gegen die Kirchen in den 50er und 60er Jahren viel restriktiver und schärfer als später. Später, nach 1968, neue Verfassung, gab es ja nur noch einen kleinen Artikel, wo verhältnismäßig wenig geregelt wurde. Und das bedeutete, was zu handeln war, musste jeweils im Gespräch ausgehandelt werden. Einer der langfristigsten Konflikte war Anfang der 70er Jahre die neue Veranstaltungsverordnung. Dort sollte eigentlich für alle kirchlichen Handlungen vorher eine Anmeldung erfolgen. Und wir haben gesagt, das geht so nicht. Und es hat da eine ganze Reihe von Ordnungsstrafen gegeben, die teilweise die Kirche für die entsprechenden Pfarrer bezahlt hat. Bis nach der Normalisierung mit der Anerkennung des DDR-Kirchenbundes im Jahr 1972 die alten Fronten in der Veranstaltungsverordnung aufgehoben wurden. Trotzdem galt verbindlich, war immer nur, was jeweils im Gespräch vereinbart war. Man musste sich immer wieder vergewissern, dass wir in der Situation waren. Einesteils sollten wir keine staatsfeindlichen Dinge unterstützen. Am besten wäre es gewesen, wenn wir überhaupt nichts öffentlich gesagt und uns untereinander verkrochen hätten. Wir haben aber gemeint, es ist nötig, sich zu artikulieren und herauszustellen, wir sind mitverantwortlich für den Zustand dieser Gesellschaft. Einer der Mitarbeiter als des Staatssekretärs für Kirchenfragen in Berlin hat mir nach 1990 erzählt, wir warteten immer gespannt auf die Tagung der kirchlichen Synoden, insbesondere der Synode des DDR-Kirchenbundes, denn dort wurden die Probleme benannt, die in der Gesellschaft der DDR gerade aktuell waren. Und man kann das ja weiterverfolgen. Etwa im September 1989 haben wir in Eisenach bei der Tagung der Synode des Kirchenbundes eine Entschließung gefasst, was jetzt nötig sei. Und das war im Grunde wie eine Handlungsanweisung für die neuen Gruppen und Parteien, die sich dort bildeten. Ich bin aus Eisenach nach Hause gekommen und erlebte, dass hier in Magdeburg sich das Gebet für gesellschaftliche Erneuerung montags im Dom gebildet hatte. Bin dann vom 25. September 1989 an im Herbst 1989 jeden Montag dabei gewesen und habe hinterher in den Stasi-Akten auch gesehen, dass man sehr sorgfältig registriert hatte. Der Präses der Synode und der Präsident des Konsistoriums, also ich, sind am 25. September im Dom gewesen. Das war ja eine mehr merkwürdige Vergrößerung. Beim ersten Mal am 18. September waren es wohl 25 Leute. Beim zweiten Mal waren wir dann über 50. Beim dritten Mal 200, bis es dann nachher in die Tausende ging.
Aber es war bestimmt auch wichtig für die Leute, sie dabei gehabt zu haben. Ja? Dass man sagt, jetzt nicht nur der sozusagen der Untergrund und irgendwie so eine Basisbewegung, sondern der Präses selbst ist dabei. Das war bestimmt
und es war natürlich für die Dompredier auch eine entsprechende Verantwortlichkeit. Wie kann man sich absichern, dass die Leute auch wieder ordentlich nach Hause gehen können? Es hat dann in Magdeburg jeden Montag Verhandlungen im Rathaus gegeben und die Dompredier haben gesagt, wir versuchen zu garantieren, dass die Leute nach dem Gebet im Dom nach Hause gehen, sodass in Magdeburg erst am 23. April die erste öffentliche Demonstration war, aus dem Dom über den breiten Weg zum Dom zurück. Am 9. Oktober, als in Leipzig der große Demonstration war, da war hier die Konfrontation im Grunde angelegt. Sowohl auf dem Schleinufer standen gepanzerte Fahrzeuge, als auch auf dem Hof der Schule, des heutigen Domgymnasiums, standen Kampfgruppen bereit einzugreifen. Und die Leute, die im Dom waren, wussten, es kann riskant werden, aber sie sind dann alle ordentlich nach Hause gegangen. Und im Nachhinein schmerzt es natürlich immer noch ein bisschen, wenn man sich daran erinnern muss, dass am Sonntag, dem 8. Oktober, in der katholischen Kathedralkirche gesagt worden ist, wir empfehlen euch, am Montagabend nicht in den Dom zu gehen. Das ist gefährlich. Mhm. Das haben sich nicht alle Katholiken daran gehalten. Aber das ist schon eine etwas beschwerliche Erinnerung für mich jedenfalls.
Mhm. Diese Vereinbarungen, die man da schließen musste mit den Behörden, war das, muss man sich das so vorstellen wie so ein Vertrag? Oder ist das, hat man da einfach nur...
Es gab keine schriftlichen Vereinbarungen. Man unterhielt sich und es war manchmal so, dass wenn also ein solches Gespräch war, darüber eine Pressemitteilung veröffentlicht wurde. Und das Gespräch hat eine Stunde gedauert und danach haben wir 4 Stunden zusammengesessen, um den Text für die Presse einvernehmlich herzustellen. Und einer der Funktionäre hat zu einem seiner jungen Talente mal gesagt, das musst du also wissen, so ein Gespräch ist erst am Ende, wenn die Presseveröffentlichung vereinbart ist. Und vereinbarte Presseveröffentlichungen waren dann sozusagen für die Leute im Land die Basis, auf die sie sich berufen konnten. Besonders zum Beispiel auch bei dem berühmten Gespräch von Erich Honecker mit dem Vorstand der Kirchenleitung am 6. März 1978. Da hatte Albrecht Schönherr großen Wert darauf gelegt, dass in die Presseveröffentlichung der Satz kommt, das Verhältnis zwischen Staat und Kirche ist so gut, wie es der einzelne Christ vor Ort erfährt.
Und das kam dann, das stand dann?
Das stand dann am nächsten Tag in den Zeitungen. Also so und jeder konnte dieses deutlich machen. Es zeigt sich etwa daran, wie wichtig das war. Die freie Verkaufsauflage des Neuen Deutschland war am Dienstag, dem 7. März, um 9 Uhr total ausverkauft.
Ganz selten ist das bestimmt vorgekommen, oder? Dass die
ich meine, es gab Leute, die hatten das Neue Deutschland. Ich persönlich habe das Neue Deutschland gelesen von Frühjahr 1955 bis 31. Dezember 2020. Ich habe es gerade abgestellt.
Ach, als Student habe ich gegenüber vom Neuen Deutschland im Wohnheim gewohnt, da am Franz-Mehring-Platz. Da.
Ja.
Die haben mir immer mit ihrer Leuchtreklame ins Zimmer gestrahlt.
Ja, ja.
Das ist meine Erinnerung, also meine letzte Erinnerung ans Neue Deutschland. Als Kind kann ich mich immer nur an die dicken Zeitungen da erinnern, die man dann irgendwie zum Altstoff sammeln,
ja,
bringen konnte.
Ja, ja.
Das war gut. Das war eine spannende Zeit, denke ich mal. Und was mich noch interessieren, oder auch so diese anderen Meilensteine in der DDR-Geschichte, also sprich 17. Juni und 13.
August 1961. Den 17. Juni habe ich als Student in Halle erlebt. Das war natürlich auch eine etwas eindringliche Erfahrung. Wir hatten natürlich RIAS gehört und hörten am Abend des 16. Juni, was in Berlin passiert war. Und waren nun gespannt, wie das sich in Halle dartun würde. Da kamen die Arbeiter aus den südlichen großen Werken in das Zentrum der Stadt. Und ich habe erlebt, wie die Menschen versuchten, sich Einlass zu verschaffen in eine Parteidienststelle am Markt in Halle, wo alles aus dem Fenster geworfen wurde, in der Untersuchungshaftanstalt, und habe die große Kundgebung abends auf dem Hallmarkt, wo Tausende zusammengekommen waren, erlebt. Aber auch, dass dann mit Beginn der Ausgangssperre um 20 Uhr in den Straßen geschossen wurde. Ich habe später, so 14 Tage etwa nach dem 17. Juni, gab es überall große treue Kundgebungen zur DDR. Und in Halle auf dem Hallmarkt waren wieder genauso viele Leute wie am 17. Juni. Und der SED-Genosse Fred Oelsner, später als Abweichler ausgeschlossen, hatte sich einen schönen Eingangssatz überlegt und sagte, die Arbeiterschaft in Halle hat sich auf ihre revolutionären Traditionen besonnen. Da kriegt er erstmal einen riesigen Beifall, denn er führte das dann weiter aus, indem sie den sogenannten konterrevolutionären Putsch niedergeschlagen hat. Aber diejenigen, die den Beifall spendeten, die erinnerten sich an das, was sie freiwillig dort selbst geleistet hatten.
Die haben das bewusst anders verstanden wahrscheinlich. Ja, die haben
das, denke ich, das schon
umgedreht, was er dann eigentlich vielleicht ja auch sagen wollte, sich nur nicht getraut hat und dann hat das
also vielleicht. Es ist schade, dass es natürlich eine ganze Reihe von Menschen getroffen hat, die am 17. Juni ihr Leben verloren haben, teilweise vermutlich ohne groß dafür zu können. Ich weiß, dass wir also als Studenten wussten, in einer bestimmten Kneipe trifft sich eine Gruppe von Arbeitern, die versuchten, der Rebellion Gestalt und Richtung zu geben. Und es ist in der Universität verhältnismäßig wenig an dieser Revolution teilgenommen. Das haben tatsächlich die Arbeiter in den Betrieben gemacht. Und alle Versuche, das ungeschehen zu machen, sind vergeblich gewesen. Wir haben später immer wieder die Befürchtung gehabt, es könnte zum 17. Juni eine neue Parallele geben. Und wir wussten ja damals nicht, dass der sogenannte neue Kurs eine Auflage an die SED-Führung aus Moskau war, dass sie ihre Radau-Politik zunächst zurücknehmen sollten. Sie haben das dann teilweise gemacht, aber getreu dem leninschen Motto, zwei Schritte vorwärts, einer zurück.
Ja, das Studium war dann vorbei und dann Ihre erste Zeit als Pfarrer war bestimmt auch spannend, denke ich mal, oder?
In der ersten Zeit waren wir von dem Konflikt über die Einführung der Jugendweihe betroffen. 1954 im Herbst wurde die Jugendweihe eingeführt und die evangelische Kirche hat an dieser Stelle gemeint, wir können auf unsere Tradition vertrauen und das Entweder-Oder praktizieren und ist mit diesem Kurs richtig auf die Schnauze gefallen. Es haben einzelne Eltern und einzelne Kinder durchgehalten, Pfarrerskinder zum großen Teil sowieso, aber im Grunde ist die Schlacht um die Jugendweihe verloren gegangen. Und es kam dann die nächste Debatte, die uns beschäftigt hat, bleiben oder gehen. Also vor dem 13. August 1961.
Als die Grenzen noch weitgehend offen waren. Ja.
Da, wo man durch eine 20-Pfennig-S-Bahn-Karte in Berlin mühelos auf die andere Seite des Eisernen Vorhangs wechseln konnte. Ich habe das selber in der Familie erlebt, dass mein Vater, meine Mutter und meine Schwester ohne Beachtung der polizeilichen Meldepflicht ihren Wohnsitz nach Hamburg verlegt haben und habe mich damals entschlossen, ich bleibe in der DDR, weil ich wissen möchte, wie es da wirklich zugeht. Wenn ich in Frankfurt am Main in der Zeitung lese, 99% haben bei den Wahlen dafür gestimmt, dann kann ich zwar annehmen, dass das nicht stimmt, aber wenn ich das in Halle in der Zeitung lese, dann weiß ich, dass das nicht stimmt. Und diese Entscheidung habe ich auch in den ganzen Jahrzehnten nie bereut, sondern gesagt, ich bleibe hier. Und wir sehen, wie das geht.
Und die Eltern in Hamburg?
Das war meine Eltern und meine Schwester haben in Hamburg gelebt. Als mein Vater in Hamburg starb, da war gerade die Mauer ein Jahr alt, konnte ich natürlich nicht zur Beerdigung hinfahren. Ich war ein einziges Mal an seinem Grab, nachdem er 26 Jahre tot war. Und innerhalb dieser Zeit, als mein Vater starb, 1962, da war gerade eine Versammlung des sogenannten Bundes evangelischer Pfarrer in der DDR, eine Organisation, die von der Nationalen Front gegründet war, wo Pfarrer, die sich ausdrücklich zur DDR bekannt, Mitglied waren. Und ich war bei diesem Pfarrerbund immer als eine Art kritische Begleitung dabei. Und da war gerade in Berlin, Weißensee, ein Pfarrertag und der ungarische Theologieprofessor aus Budapest, Professor Palfi, hatte die Mauer besichtigt und erzählte dann, wie ihn das doch beeindruckt hätte. Daraufhin bin ich in der Pause zu ihm und habe ihm gesagt, das könnte ich ja verstehen, wie er das empfände, aber ich empfände das etwas anders. In Hamburg stünde der Sarg meines Vaters und ich könnte nicht zur Beerdigung kommen. Das muss er dann mit den Leuten beredet haben. Und einer von den DDR-Leitern dieses Pfarrertages, Ludwig Teeg aus Ludwigslust, kam zu mir und sagte in echter Teilnahme, aber ohne zu wissen, was er politisch damit ausdrückte: Ich habe gehört, Ihr Vater ist gestorben, wird in Hamburg beerdigt und Sie können nicht hin. Ich weiß, wie Ihnen zumute ist. Als mein Vater starb, war ich in Dachau. Das sind natürlich so persönliche Erinnerungen, die ein anderer nicht hat, aber ich erinnere mich daran ganz gerne.
Also dann gab es auch so linientreue Pfarrer, gab es auch? Ja?
Gab es auch, natürlich. Also
gab es dann auch so ein bisschen so eine Spaltung vielleicht?
Die hatten also teilweise auch persönliche Erfolge davon. Manche von ihnen wurden dann Dozenten an den theologischen Fakultäten.
Und haben Sie heute noch Kontakte so zu Freunden, Bekannten von früheren Tagen?
Also ich habe natürlich Kontakte zu ehemaligen Kollegen.
Mit Kämpfern.
Das ist unterschiedlich. Und was passiert eben? Ich habe gerade heute einen Brief gekriegt von einem Kollegen, der ist vorgestern 90 geworden. Und weil ich das wusste, habe ich ihm gratuliert. Da antwortet er und schreibt: Ich weiß eigentlich viel zu wenig von Ihnen. Ich werde ihm jetzt in der nächsten Woche wahrscheinlich einen längeren Brief schreiben und mal sehen, was sich daraus ergibt.
Ja, also noch reichlich Pläne für die nächsten Jahre.
Ich muss jetzt Pläne machen. Erstmal mache ich Pläne für den Umzug. Ich muss in eine kleinere Wohnung umziehen. Da habe ich gestern Abend mit meinem Sohn Möbel geschoben. Er hatte einen Grundriss gezeichnet und von den Möbeln kleine Pappschilderchen gemacht. Und wir haben also versucht zu sehen, welche Möbel in die neue Wohnung kommen und welche in der alten bleiben, beziehungsweise über den Jump gehen.
Ist aber noch Platz für Möbel neben den ganzen Büchern?
Es ist nicht Platz für alle Bücher. Es ist Platz für manche Bücher. Und auch das ist wichtig, dass ich in den nächsten Monaten unterscheide, welche Bücher ich nehme und welche ich nicht nehme. Ich lese im Moment gerade das schöne Buch von den Professoren Packe und Schröder und kann das nur empfehlen, wenn man sich durch die wirtschaftlichen Statistiken von Herrn Packe durchgebissen hat, kommt man zu den freundlichen Erzählungen von Herrn Schröder, der eine ganze Reihe von DDR-Witzen in diesem Buch veröffentlicht.
Okay, das ist eine Empfehlung. Ich hatte mir das Buch übrigens bestellt und Amazon hat es mir nicht geliefert, weil die meine Packstation nicht gefunden haben. Also bestelle ich es nochmal.
Ja, ich hatte es mir schon gekauft. Und dann habe ich es von Herrn Packe mit einer Widmung geschenkt gekriegt. Und da habe ich mein Exemplar jetzt zu Weihnachten meinem Sohn geschenkt. Und das Packe'sche Exemplar lese ich im Moment mit großer Vergnügen.
Prima. Ja, Herr Kramer, ich denke, wir haben jetzt ganz viel gehört von Ihnen. Ich fand es super spannend. Ich könnte noch eine Stunde weiter erzählen.
Ich kann auch noch eine Weile erzählen.
Wir können das ja.
Aber das muss ja nicht sein.
Doch, doch, das muss sein. Wir machen eine weitere Folge, würde ich vorschlagen.
Na gut, können wir mal machen.
Also ich wäre dafür, ich wäre begeistert. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, für das herrliche Gespräch, für die Erzählung. Ich denke, unsere Zuhörer werden begeistert sein und freuen sich auf die Fortsetzung. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für die Pläne. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Und ich verabschiede mich hier auch. Beim nächsten Mal dann wieder mit Peter Alexander Meißner und der Marke. Ja, macht's gut und tschüss.